Kennt ihr das Wort Game Changer? Wer hat das Wort schon mal gehört? Ein paar wenige. Oh, es ist eine neue Schöpfung. Es ist eine Zusammensetzung von zwei Wörtern. Game, Spiel und Changer, Veränderer. Und das ist ein Wort, das gebraucht wird für Firmen oder für Ideen oder für Personen, die eine Situation verändern können. Also wenn eine Situation so aussieht und alle haben das Gefühl, es ist klar, so läuft es und so läuft es für immer, dann Game Changer dazu führen, dass es wechselt, dass es in eine andere Richtung geht. Zum Beispiel die Firma da, Uber. Jetzt, wer hat von Uber gehört? Ah, das sieht schon interessanter aus. Uber ist also eine neuartige Taxi-Idee. Und Uber ist für die Taxi-Industrie ein totaler Game-Changer. Die wirbeln da die ganze Taxi-Industrie durcheinander. Und die Taxi-Industrie muss völlig neues Zeug angehen wegen Uber. Uber ist für die Taxi-Industrie ein Game-Changer. Aber das wäre nicht nur für Firmen, die Game Changer sind, möglich, sondern auch Personen können Game Changer sein. Und ich werde das nie mehr vergessen. Ich weiss das noch, wie wenn es gestern war. Champions League Final 1999. Ich weiss, die einen von euch sind gar noch nicht auf der Welt gewesen, wo das passiert ist. Aber ich bin da gewesen und ich habe in England Theologie studiert an der Uni. Und wir haben Leute aus Deutschland, die haben im Final Bayern München unterstützt und wir haben natürlich die Engländer gehabt, die haben Manchester United unterstützt und alle sind im Raum gewesen, etwa 30 Deutsche knapp und die Deutschen, die haben doch tatsächlich in der 6. Minute durch den Basler bereits schon 1-0 geführt, sie haben das Spiel kontrolliert, man würde sagen sogar dominiert, haben weitere Goalchancen gehabt und es hat ausgesehen, wie wenn alles klar wäre. Die Deutschen sind schon am Feiern gewesen und die Engländer haben gesagt, wartet liebe Deutschen, weil sie haben geschnallt, dass der Trainer von Manchester United, der Sir Alex Ferguson, seinen Game-Changer auf den Platz gebracht hat, über 20 Minuten vor Schluss. Der war schon so alt, dass er nicht mehr konnte einen ganzen Match durchspielen. Das war der Teddy Sheringham. Und der ist also gekommen und 90. Minute ist angebrochen. Es hat noch 3 Minuten Nachspielzeit gegeben. Und dann ist in der 90. Minute etwas passiert und in der 93. Und ich zeige euch da, wie es gelaufen ist, und jetzt, es tut mir leid für alle Deutschen, die hier im Raum sind, ihr werdet brüllen, aber ich muss es euch zeigen, mit dem Kommentar vom Schweizer Kommentator, Champions League Final 1999.
Nur noch Irvine sichert hinten ab, Dramatik pur, York, Giggs, und der Ausgleich, Sheringham 1-1, 90. Spielminute. Ja, 91. Oh, absolut sprachlos. Sheringham, der Glücksbringer. Etwas über 2 Minuten Nachspielzeit bereits. Vielleicht die letzte Aktion. Eckball, Beckham. Und die Möglichkeit und das Tor. Solskjaer. Ja, gibt es denn so etwas? Hier, schauen Sie. Sheringham erneut am Ursprung dieses Tores. Sheringham und Solskjaer, die beiden Joker.
Also mein Herz schlägt immer noch höher, wenn ich das sehe. Der Sheringham, der alte Sack, der hat einfach immer gewusst, wo der Scheichen anheben. Den hast du noch 5 Minuten vor Schluss anstellen und er war ein Game-Changer. Etwas, das einfach klar war, ist plötzlich völlig anders. Und ich hätte Gesichter gesehen von diesen armen Deutschen. Ich habe geweint mit ihnen und habe mich auch gefreut, dass es richtig spannend war. Ich war ja nicht beteiligt als Schweizer. Also das ist ein Game-Changer. Jetzt, es gibt Firmen, die Game-Changer sind, es gibt Personen, die Game-Changer sind und es gibt Bücher, die Game-Changer sind. Und das Buch hier, die Bibel, ist so ein Game-Changer. Und der Mahatma Gandhi, der berühmte Mann, der Indien auf friedliche Art, auf nicht gewaltige Art überführt hat von der Kolonialherrschaft England in die Freiheit, er hat einmal vor christlichen Missionaren einen Vortrag oder eine Rede gehalten und er sagt in dem Vortrag Folgendes. Ihr Christen habt in eurer Obhut ein Dokument, das wäre die Bibel, mit genug Dynamit in sich, die gesamte Zivilisation in Stücke zu blasen. Er ist leicht militant da, aber er war schon ein friedlicher Typ. Ihr seht, was er meint. Die Welt auf den Kopf zu stellen, dieser kriegszerrissenen Welt Frieden zu bringen. Wenn ihr mal da lesen. Aber ihr geht damit so um, als ob es bloß ein Stück guter Literatur ist, sonst weiter nichts. Wow. Was sagt er? Der Gandhi sagt, ob schon noch nicht christlich war, er sagt, das Buch da ist ein totaler Gamechanger. Und zwar nicht nur für einzelne persönliche Leben, das ist ja schon mal gut genug, sondern für ein ganzes Volk, für eine Zivilisation. Und er geht voll drauf und sagt, für die ganze Welt. Die Bibel ist für die ganze Welt ein Gamechanger. Wenn die Welt so läuft und die Bibel richtig reinkommt, richtig ins Spiel gebracht wird, wie der Sheringham, dann läuft die Welt nachher dann anders. Das ist das, was er da sagt. Und er sagt zu den Christen, ihr habt keine Ahnung, ihr habt vergessen, was für ein Buch ihr in der Hand habt. Ihr behandelt das Ding, als ob es ein normales Stück Literatur wäre, aber es ist ein totaler Gamechanger. Und das ist die Frage an dich und an mich. Wenn wir das Buch in die Hand nehmen, was denken wir über das Buch? Denken wir, das ist ein interessantes Buch, es ist vielleicht sogar Weltliteratur, es ist vielleicht sogar gut überliefert, es stehen ein paar interessante Sachen drin, oder denken wir, das ist ein totaler Gamechanger. Was denkst du, wenn du das Buch in die Hand nimmst? Das ist ganz wichtig. Warum ist denn die Bibel ein Gamechanger? Jetzt alle, die die Gottesdienste mitbekommen haben, die letzten 2-3 Wochen, ich hoffe, ihr habt ein bisschen eine Ahnung, warum das Buch so ein Gamechanger ist. Das Buch könnte in dieser Form nicht da sein, wenn nicht übernatürliche Superintelligenz reingewirkt hätte. Wir haben in der Predigt vor 2 Wochen die Prophetie angeschaut, vom Hesekiel über die Stadt Tyrus. Eine Prophetie, die sich auf erstaunlich präzise Art und Weise erfüllt hat. Das geht nicht, wenn nicht übernatürliche Intelligenz da reingewirkt hätte. Vor einer Woche haben wir das Bild gehabt, wo wir gesehen haben, wie gut ist das Neue Testament überliefert. Und das Neue Testament steht auf dem Sockel. Die anderen Bücher sind so ein bisschen am Boden unten. Nicht, weil sie schlecht überliefert werden, sondern weil das Neue Testament so überragend besser überliefert ist. Und ihr seht bei diesen Büchern, die tief sind, im Prinzip einfach da, was passiert, wenn nur Menschen allein involviert sind in der Überlieferung. Das ist etwas Resultat. Beim Neuen Testament haben wir so viel besseres Resultat. Für mich persönlich ist es klar, das ist, weil Gott gewacht hat und Überblick hat und sieht, was läuft, dass das Buch so viel besser überliefert ist. Und heute wollen wir noch einen Schritt weitergehen und erkennen, dass Gott durch das Buch zu uns redet. Es gibt ein paar Bibelstellen, die ich euch möchte zeigen, wo wir sehen, dass im einen Fall einfach nur das Buch, die Bibel, am Reden ist und später verratet uns einer, das war eigentlich Gott gewesen. Ich zeige euch ein Beispiel. Das Beispiel, wo jeder zweite Hochzeit kommt, aus dem 2. Kapitel der Bibel. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhangen und sie werden sein ein Fleisch. Wer redet da? Da redet einfach mal das Buch. Da ist nicht direkt die Rede Gottes, das ist nicht zwischen Anführungs- und Schlusszeichen im Buch. Und jetzt gehen wir zu Jesus und er zitiert genau diese Stelle, aber er sagt etwas ganz Interessantes. Habt ihr nicht gehört, dass der Schöpfer, das ist die Superintelligenz, das ist Gott, sie, also Menschen, am Anfang schuf als Mann und Frau und sprach. Wer redet? Der Schöpfer. Und jetzt kommt sie Anführungs- und Schlusszeichen direkt in Rede. Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und an seiner Frau hangen und die zwei werden ein Fleisch sein. Hochinteressant. Also im einen Fall redet das Buch, im anderen Fall wird uns gesagt, ist es Gott, der am Reden ist, quasi wie direkt. Und wir haben die umgekehrten Beispiele auch. Ich zeige euch jetzt ein Beispiel, wo Gott wirklich quasi direkt zu einem Menschen redet im Alten Testament. Und dann heisst es später, das ist eigentlich die Schrift, die Bibel, das Buch, der Buchstabe, der am Reden ist. Gott sagt im, redet im 12. Kapitel vom 1. Buch der Bibel zum Abraham und er sagt zu ihm, in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Das ist wirklich quasi direkt die Rede Gottes, Anführungs- und Schlusszeichen. Und jetzt gehen wir zum Galaterbrief, wo der Paulus Folgendes sagt. Die Schrift aber hat zuvor gesehen, dass Gott die Heiden durch den Glauben gerecht macht. Darum hat sie, die Schrift, Abraham, nicht Gott, die Schrift, hat sie, die Schrift, Abraham zuvor verkündigt, in dir sollen alle Heiden gesegnet werden. Das ist interessant. Wir haben da in der Bibel eine Art wie ein Zusammenkommen, eine Einheit von Gottes Reden mit dem Reden vom Buch. Was Gott sagt, sagt die Bibel. Was die Bibel sagt, sagt Gott. Man könnte eine Art sagen, das ganze Buch kannst du in Anführungs- und Schlusszeichen setzen. Gott redet zu uns in dem gesamten Buch. Ein Freund von mir aus England hat vor etwa 4 Wochen mir ein Mail geschrieben und gesagt, er habe grosse Zweifel am Glauben, er ist schon lange Christ und hat so viele Fragen und eigentlich müsste er wieder Atheist werden. Und sein grösstes Problem sei, dass Gott nicht mehr zu ihm redet. Und ich war am Vorbereiten von dieser Serie und ich habe gedacht, was denkt echt mein Freund, wenn er das Buch in die Hand nimmt? Erkennt er noch, dass das Buch eigentlich Rede Gottes wäre? Jetzt, mir ist bewusst, da weckt ein Haufen weitere Fragen. Wie funktioniert denn da, dass Gott zu uns redet durch das Buch? Aber wir bleiben jetzt mal bei dem Buch, dass der Anspruch da ist, dass zwischen diesen beiden Buchdeckeln Gott zu dir und zu mir am Reden ist. Und das ist für uns ganz wichtig und das ist auch der Grund, warum das Buch so ein Gamechanger ist in unserem persönlichen Leben und auch im Leben von dem Freund von mir. Weil wenn du einen Gamechanger willst, wenn du einen Spieler willst auf dem Platz, dann bist du bei Gott sicher gut versorgt. Wenn es einen gibt, der eine Situation, die so läuft und du das Gefühl hast, da wird sich nie mehr ändern, da bleibt jetzt immer so, noch kann verändern, dass es so läuft, dann ist es Gott. Und darum ist das Buch so ein Gamechanger, wenn du in einer Situation bist, die so festgefahren ist, da ist noch Hoffnung. Wenn du weißt, wie die Bibel als Gamechanger in dein Leben einfließen zu lassen. Aber nicht nur in unserem persönlichen Leben, sondern, wie wir beim Gandhi gesehen haben, auch auf der ganz grossen Bühne. Und wir können so eine Predigt und so eine Serie nicht machen, ohne einen anderen Typ zu erwähnen. Einen Deutschen, da kommen die Deutschen viel besser weg, bei diesem Beispiel. Der Martin Luther. Wer hat schon von Martin Luther gehört? Ja, super, seht ihr, ihr kennt ihn und mit gutem Grund. Der Martin Luther hat vor 500 Jahren gelebt und Christenheit weltweit feiert das Jahr 500 Jahre Reformation. Weil die Reformation, das ist das, was der Luther gemacht hat und seine Freunde. Und in 1,5 Wochen vor 500 Jahren, also gerade etwa jetzt vor 500 Jahren, hat der Luther an der Kirchentür von der Schlosskirche in der Stadt Wittenberg ein Blatt aufgehängt mit 95 Aussagen. Da ist die Tür. Da war nichts Aussergewöhnliches gewesen. Heute wird das als sehr aussergewöhnlich dargestellt. Professoren haben das immer gemacht. Martin Luther war Professor für Theologie dort. Und das haben sie immer gemacht. Sie haben so Zeug gepostet. Und das ist eigentlich, ich meine, das könntest du heute auch machen. Du könntest auch das Zeug aufschreiben und da an der Kirchentür anhängen. Aber das würde, sorry, kann es auch interessieren. Aber heute machen wir es auf Facebook. Oder? Das ist das Facebook von damals, das war die Kirchentür. Und er hat das Zeug gepostet und das war auf Lateinisch geschrieben, das hat man dann übersetzt. Und Martin Luther hat seine Predigten, in seinen Schriften hat er einen grossen Einfluss angefangen haben. Warum? Weil er die Kirche angefangen hat zu kritisieren. Die Kirche, der Papst, war die grösste Macht in Europa zur damaligen Zeit. Und die Kirche war sehr korrumpiert von der Welt. Also die Welt war quasi wie da, wo die Kirche bestimmt hat. Es ist um Macht gegangen, es ist um Geld gegangen und man hat die Kirche gar nicht mehr unterscheiden von der Welt. Die Kirche ist wirklich am Abgrund gestanden, es war ganz schlecht zu weh gewesen und in dieser Situation hier schreibt der Luther 95 so Aussagen. Ich zeige einmal eine. Im 86. schreibt er: Warum baut der reiche Papst nicht wenigstens den Petersdom von seinem Geld? Das war keck gewesen. Frech. Warum sagt er da? Den Petersdom könnt ihr heute noch anschauen. Das ist mega cool dort. Das ist riesig. Es war sehr teuer gewesen. Und der Papst wollte nicht selber zahlen. Dann kam auf die Idee, man könnte so Papier verkaufen, so Ablass. Und wenn du so einen Ablass gekauft hast, dann hast du weniger lang ins Fegefeuer führen müssen. Und du hast auch können kaufen für deine Verwandten, die bereits schon dort sind oder mal werden dort sein. Das ist super gelaufen. Da ist der Rubel richtig gelaufen und Kirche hat das richtig gut finanzieren können und es ist wirklich nicht gut gestanden um Kirche. Und der Luther kritisiert ganz stark die grösste europäische Macht, nämlich Kirche und den Papst. Und er macht das aufgrund vom Game Changer, von der Bibel. Und er wird eingeladen in diverse so Gerichtsverhandlungen in Art und beim sogenannten Reichstag zu Worms steht er vor dem Kaiser selber, dem deutschen Kaiser, mit seinen Fürsten und sie haben ein Bücher auf den Tisch gelegt und haben gesagt, ist das dein Buch, ist das das, was du geschrieben hast und wirst du dem absägen, was du da geschrieben hast. Und dann hat der Luther geschaut und er hat gesagt, jawohl, das sind meine Bücher. Und er hat eine berühmte Rede gehalten. Und am Schluss von dieser Rede sagt er Folgendes. Wenn ich nicht durch das Zeugnis der Schrift, von der Bibel, und klare Vernunft überzeugt werden kann, und jetzt macht er etwas in Klammern, denn ich traue weder Papst noch Konzil, da es feststeht, dass sie sich öfters geirrt und sich selbst widersprochen haben, so bin ich gebunden an die Schrift und mein Gewissen ist an das Wort Gottes gebunden. Ich kann nicht anders, Gott helfe mir. Was sehen wir da? Wir sehen einen Mann, der gewusst hat, wann er in der Hand hat. Und er hat gewusst, die Bibel ist ein Game Changer und ich muss die Bibel zum Einsatz bringen. Und er stellt mit diesen Aussagen die Bibel über die Autorität der Kirche. Und das war natürlich hochgefährlich. Weil Martin Luther war sehr wohl bewusst, dass etwa 100 Jahre vor ihm ein Mann namens Jan Hus das Gleiche gemacht hat. Der hat es dann auf Konstanz eingeladen, an eine theologische Debatte und Diskussion und haben ihm gesagt, ist gut, wir sorgen für deine Sicherheit. Und was haben sie denn gemacht mit dem Jan Hus? Sie haben ihn verbrennt. Der ist auf dem Scheiterhaufen gelandet, etwa, gerade an der Schweizer Grenze, wenn er da auf Konstanz geht, da gibt es einen Stein, wo sich an Jan Hus gedenkt, wenn er beim grossen Zoll vorbeifahren, in seinem Quartier rein. Und der Martin Luther hat mit grosser Wahrscheinlichkeit gewusst, dass genau das Gleiche ihm passieren könnte. Aber der Martin Luther hat Glück gehabt in dem Sinn, sein Kurfürst, also das heisst, der Kurfürst, der Chef, der Boss von Sachsen, wo er gedient hat, der hat den Luther cool gefunden und hat ihn geschützt, immer wieder. Und an dem Reichstag zu Worms, nachdem der Luther gesagt hat, ich sage diese Sachen nicht ab, ich stand dazu, weil mein Gewissen ist an die Schrift gebunden, da hat der Kurfürst Friedrich hat den Luther schien entführt. Es hat ausgesehen wie eine Entführung, weil es echt ausgesehen, oder? Dass er einfach weg ist und hat ihn da auf die Burg gebracht, auf die Wartburg. Und dort hat er unter einem Pseudonym, Jünker Jörg, hat er in dieser Stube gelebt. Keiner hat gewusst, was für ein Typ da auf dem Schloss ist, außer ein paar wenige Eingeweihte. Und da hat er in 11 Wochen das gesamte Neue Testament auf Deutsch übersetzt. In 11 Wochen. Und da hat die Welt verändert. Sicher mal die deutschsprachige Welt. Weil wegen dieser Übersetzung ist das Hochdeutsch entstanden. Die Lutherbibel hat einen riesigen Einfluss auf die deutsche Sprachentwicklung. Es sind dann auch Alphabetisierungsprogramme entstanden. Und noch viel gefährlicher wäre natürlich die Sprache von einem Volk prägt oder bestimmt, prägt auch Kultur und das Denken und die Gesellschaft selber, die diese Sprache braucht. Und man weiss heute, dass da einen riesigen Einfluss hatte. Das hat zum Beispiel dazu geführt, dass die Leute an der Basis, die bis jetzt nichts verstanden haben von der Bibel, plötzlich verstanden haben, was in dieser Bibel steht. Bis jetzt haben nur die Eliten in den Kirchen können verstehen, was in der Bibel steht. Und plötzlich hat der Otto Normalverbraucher, wie du und ich, können mitverstehen. Und irgendwann haben sie nicht nur mitverstehen, sondern auch mitreden. Und die Lutherbibel und englische Übersetzungen, also Übersetzungen von der Bibel ins Englische, sind wegbereitend gewesen für die Demokratisierung in Europa. Demokratie ist unter anderem entstanden wegen dieser Bibel. Und wir sehen jetzt da etwas vom Umfang, von dem, was für ein totaler Gamechanger die Bibel war, mindestens in Europa. Und es könnte durchaus sein, dass der Gandhi das gewusst hat und darum diese Sachen auch gesagt hat. Ich bringe einfach 3 Zitate von Fachleuten. Der Alistair McGrath redet jetzt auch vom englischsprachigen Bereich. Und er sagt, die Übersetzung der Bibel ins Englische wurde bald zum Werkzeug sozialer Gleichstellung in bisher unbekanntem Ausmaß. Das ist wirklich wahr. Man sagt, dass in England jedes zweite Pub, jede zweite Bar ist zu einer Debattenclub geworden. Die haben plötzlich gemerkt, wir können mitreden, mitdenken, mitverstehen. Wir können auch anderer Meinung sein als der Papst und die Kirche, weil die Autorität steht ja drüber. Und das ist natürlich soziale Unruhe sind da vorprogrammiert gewesen. Und in den Ländern, wo die Bibel nicht so starken Einfluss hatte und das angefangen hat, ist dann zu Gewalt gekommen, oft, wenn man die Französische Revolution anschaut. In England ist das friedlich abgelaufen. Ganz interessante Sache. Also die Bibel ist der totale Gamechanger geworden. Jennifer McNutt hat letztes Jahr Folgendes gesagt: Die Reformation verwandelt die europäische Kultur in eine Kultur der Bibel. In einer Weise, wie das staatliche Christentum des Mittelalters es nicht zu tun vermochte. Und dann nochmal jemand, der ein Inder ist und damals Christ ist und kürzlich da in Basel einen Vortrag hatte, der sagt: Luthers Übersetzung des Neuen Testaments hat die Welt verändert. Dadurch wurde der Westen zu einer denkenden, lesenden Zivilisation. Und ich denke, das ist ganz wichtig, dass man versteht, was für einen Schlüsselfaktor das Buch gespielt hat in unserer europäischen Kultur. Und der Schlüssel war, dass es ein paar Leute hatte, die gewusst haben, was sie in der Hand haben. Weil das Buch kann man sehr wohl einfach als normale Literatur behandeln. Man kann es brauchen, wie man es will. Man kann es auch als Briefbeschwerer brauchen. Man kann es brauchen, für was man will. Aber eigentlich ist das der totale Gamechanger. Und es braucht Menschen, die das verstanden haben und wissen, wie das auf eine gute Art und Weise einzubringen. Und mir ist sonnenklar, dass die Situation in unserem Volk und in Europa heute völlig anders ist als damals. Aber etwas ist mir auch klar, ist, dass die Bibel für Europa und für unser Land ein Gamechanger ist. Und dazu braucht es Leute, die, wenn sie das Buch in die Hand nehmen, wissen, was sie da in der Hand haben. Du und ich vielleicht. Und weil das Buch so wichtig ist und das, was da drin steht, so eine Kraft hat, so ein Potenzial hat, möchten wir die 3er-Serie von Gottesdiensten abschliessen, indem wir einfach ein Stückchen Bibel noch lesen miteinander. Wo nochmal schön darstellt, was der Luther erlebt hat, was das Wesen ist von diesem Buch und was das für uns bedeuten kann. Wir lesen ein paar Vers aus 2. Timotheus, Kapitel 3, ab Vers 12. In Vers 12 steht, da redet der Paulus jetzt zum Timotheus: Im Übrigen sind Verfolgungen etwas, womit alle rechnen müssen, die zu Jesus Christus gehören und entschlossen sind, so zu leben, dass Gott geehrt wird. Das hat der Luther erlebt, der Jan Hus hat es erlebt. Und die Frage an dich und an mich ist: Sind auch wir bereit, Nachteile in Kauf zu nehmen, wenn wir wollen, zu dem Buch stehen? Das ist eine Frage an dich und an mich. Im Moment haben wir keinen Nachteil. Im Moment ist es noch einigermaßen im grünen Bereich. Aber vielleicht gibt es einmal eine Zeit, wo das der Fall ist. Sind wir dann bereit, das, was da als normal beschrieben wird, in Kauf zu nehmen? In vielen Ländern der Welt kannst du so ein Buch nicht haben. Dort erlebst du Nachteile. Das ist das Erste, was er sagt, und die erste Frage an dich und an mich. Und dann kommt da etwas, wo die Bibel einfach immer wieder irritierend ist. Leset da mit mir: Schlechte und betrügerische Menschen werden sich immer weiter von Gott entfernen, sie führen andere in die Irre und sind selbst irregeführt. Und ich will jetzt gar nicht auf das eingehen, was da genau steht, sondern das als Beispiel nehmen, dass die Bibel immer wieder auch eine Beurteilung macht von unserem Leben, von dem, wie wir leben. Das ist irritierend. Das hassen wir wie Pest, oder? Die Bibel eckt immer wieder an. Die Bibel, da steht Zeug drin, wo in unserer Kultur und in unserem Leben wir finden: Hey, geht's noch? Und die Versuchung ist immer wieder, das Buch so einzuwickeln in so zuckersüßer Watte, wo alle Ecken und Kanten weg sind und nichts mehr Irritierendes da ist. Aber die Bibel, die kannst du wie nicht zähmen. Das ist ein ungezähmtes Ding. Logisch, wenn es ein Gamechanger ist. Ich meine, die Deutschen haben nicht so besonders Freude gehabt, Teddy Sheringham und sein Fuß. Oder es haben nicht alle Freude an Uber. Die ecken an, die irritieren, die Game Changers, genauso auch die Bibel. Und ich muss euch sagen, in meiner Erfahrung ist das Irritierende an der Bibel immer wieder auch das, was unsere Tiefen hineinführt vom Wesen Gottes. Und ich muss euch auch sagen, und da könnte ich jetzt viele Beispiele bringen, dass Gott sich als unwahrscheinlicher Menschenfreund und liebender Gott immer wieder erweist an den irritierenden Punkten. Aber du musst graben. Was ich heute einfach sagen möchte und uns herausfordern ist: Erlauben wir es dem Buch denn eigentlich noch, uns zu irritieren? Oder wickeln wir das Ding in zuckersüße Watte, sodass sie nur noch da sagt, was wir wollen, dass sie sagt? Erlaubst du der Bibel, dich zu irritieren? Das ist das Thema. Ein Theologe, der Søren Kierkegaard, sagt etwas Provokatives: Die Bibel ist nicht dazu da, dass wir sie hinterfragen, sondern dazu, dass sie uns hinterfragt. Das ist schon mal ekelhaft, so etwas zu hören, oder? Nehmen wir einfach mal den zweiten Teil. Erlaubst du nur, dass die Bibel dich hinterfragt? Paulus schreibt weiter und sagt, du, Timotheus, jedoch sollst an der Lehre festhalten, in der du unterwiesen worden bist. Er ist fromm aufgewachsen, in der Kirche, wenn du so willst. Und von deren Glaubwürdigkeit du dich überzeugen konntest. Da finde ich ganz spannend, dass das da drin ist. Also wir sollen Lehre empfangen und an deren festhalten, sagt er, aber da gibt es noch ein zweites wichtiges Element. Wir sollen nicht nur uns anpredigen lassen von Paul oder von irgendeinem Internet-Podcast oder irgendwas der Guckers war für einen Prediger, sondern wir sollen die Bibel so lesen, dass sie uns eine Überzeugung entsteht, dass das Ding glaubwürdig ist. Das ist ganz wichtig, weil in der Krisensituation hebt nur da, wo du eine tiefe Überzeugung entwickelt hast. Das heisst, und mir ist bewusst, dass das gefährlich ist, wenn ich das jetzt da so sage, ist, prüfst du auch da, was wir erzählen da vorne? Liesest du die Bibel oder studierst du sie auch? Nicht einfach nur, damit sie studiert hast, sondern dass in dir eine tief verwurzelte Überzeugung von der Glaubwürdigkeit von diesem Buch entsteht. Machst du das? Das gehört dazu. Und der Paulus sagt dann zum Timotheus, du kennst ja die, die dich gelehrt haben. Spannend. Du kennst die persönlich, die dich gelehrt haben. Warum sagt das der Paulus? Unter anderem, weil er sagt, die, denen wir erlauben, dass sie uns lehren, die sollten wir ein bisschen kennen. Wir sollten ihre Vertrauenswürdigkeit kennen. Und da ist nochmal etwas Gefährliches, was ich da sage, weil vielleicht kommen die nächsten Sonntag alle nicht mehr. Weil ihr findet, der Paul, dem kannst du nicht vertrauen. Und dem Uwe auch nicht und dem Simi auch nicht. Der Punkt da ist, wem erlaubst du, dich zu lehren in Sachen der Bibel? Kennst du sie? Eine Frage, die wir diskutieren können, später mal in den Kleingruppen oder wo auch immer ihr euch trefft, ist, wie findet man denn da raus, ob jemand vertrauenswürdig ist? Kennst du die, die dich gelehrt haben? Du kennst die ja, die dich gelehrt haben und bist von Kind auf mit den Heiligen Schriften vertraut. Nicht nur bekannt, sondern vertraut. Aus denen du alle Wegweisungen bekommen kannst, die zur Rettung nötig ist, zur Rettung durch den Glauben an Jesus Christus. Und jetzt ganz ein berühmter Vers. Denn alles, was ist Begründung für das Ganze? Denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben. Jetzt der Paulus schrieb da zu einer Zeit, wo es nur das Alte Testament hat, als Bibel. Er sagt da also das Alte Testament, das gesamte Alte Testament ist auf geheimnisvolle Art von Gottes Geist eingegeben. Da könnte man jetzt einen Haufen Predigten machen darüber, um herauszufinden, was heisst das, oder was heisst es nicht, oder was heisst es vielleicht. Der spannende Punkt da ist, was ist inspiriert? Der Text. Nicht die Auslegung, die wir machen vom Text. Nicht meine Predigt. Der Text. Und das ist ganz wichtig, dass man das unterscheidet. Der Text ist inspiriert und von der Autorität höher als unsere Auslegung, unsere Interpretation, unsere Deutung, unsere Theologie. Und das sollte uns demütig machen. Weil viel Streit entsteht unter Christen, weil sie sich bei der Auslegung nicht einig sind. Und wir müssen demütig sein und nicht das Gefühl haben, das, was ich denke über die Bibel, das, was ich sage über die Bibel, wer ist denn im Fall etwa auf gleicher Höhe wie der Text selber? Nein, ist es nicht. Der Paulus sagt, denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben. Und natürlich hoffen wir, dass das, was wir sagen, auch passt zu der Bibel. Dass unsere Auslegung eine möglichst biblische Auslegung ist. Aber wir müssen demütig sein, wenn andere unsere Meinung kritisieren und wenn wir andere Lehrmeinungen beurteilen. Gleichzeitig gibt es Leute, die Unterscheidung, und die müssen wir machen, die Unterscheidung. Die brauchen die Unterscheidung, um zu sagen, ja, fast jede Deutung ist okay. Und das stimmt natürlich auch wieder nicht. Es ist etwas, was gar nicht so einfach ist, die Bibel richtig, gut, passend, angebracht auszulegen. Und wir werden nächstes Jahr vermutlich eine Serie machen dazu, weil einige von euch Fragen, die gekommen sind im Rahmen dieser Serie, gehen in die Richtung. Wie legt man denn die Bibel gut und richtig aus? Mein Anliegen in dieser Serie war eigentlich nur der Oberteil, ist der Text. dass wenn wir das Buch in die Hand nehmen, uns wieder bewusst wird, was haben wir für ein Buch in der Hand? Wir haben Gottes Rede zu uns. Wir haben ein Buch in der Hand, wo Gott in seiner übernatürlichen Kraft inspiriert hat. Mir geht es um das. Und dann schließt sich der Text. Nochmal. Denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben und dem entsprechend, deren Inspiration entsprechend, groß ist auch der Nutzen der Schrift. Also die Bibel ist ein Game Changer. Da gibt es einen Nutzen, da gibt es eine Wirkung, die sich entfaltet. Die haben wir ein bisschen angeschaut. Man lesen es einfach. Sie unterrichtet in der Wahrheit. Das haben wir so nötig. In unserer heutigen Medienlandschaft, wo ein Nachrichtensender der andere widerspricht, ein Fachmann widerspricht dem anderen, das ist auch schwierig zu wissen, was stimmt denn eigentlich noch? Was ist wahr? Die Bibel unterrichtet uns, bringt Gottes Perspektive rein. Deckt die Schuld auf. Nochmal, die Bibel ist irritierend, äußerst unangenehm. Aber nicht einfach zum Blöd tun und uns plagen, sondern deckt die Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg. Und er zieht zu einem Leben nach Gottes Willen. Und eine mega Verheißung schließt den Teil ab. Und ich hoffe, die gefällt dir. So ist also der, der Gott gehört. Hörst du Gott? Und ihm dient. Dienst du Gott? So eine Person mit Hilfe der Schrift, von dem Buch, allen Anforderungen gewachsen. Wettest du das gern? Wollt ich gerne allen Anforderungen vom Leben gewachsen sein? Ich will das, ich brauche es. Er ist durch sie, durch die Schrift, dafür ausgerüstet, alles zu tun, was gut und richtig ist. Die Frage an dich, wenn du das Buch in die Hand nimmst, was denkst du, hast du da in der Hand? Ein Buch, das auf übernatürliche Art und Weise inspiriert ist, entstanden ist, durch Menschen, aber Gottes Wirken auch drin ist, Gottes Rede zu dir und zu mir und ein totaler Gamechanger für dein Leben und für das Leben von unserem Volk und von unserer Erde. Ist das das, was du denkst?